Ja, ich weiß nicht, wer hat von euch schon mal so eine Altersverifikation gemacht? Wer ist dran gescheitert? Ja, ist nicht so leicht, ne? Vor allem, wenn man noch nicht 18 war. Naja, egal, auf jeden Fall werden uns diese Thematiken in Zukunft wahrscheinlich aus unterschiedlichen Gründen noch mal intensiver beschäftigen. Und die große Frage ist ja, was bedeutet das eigentlich für den Datenschutz? Ja, also muss ich dann beispielsweise online irgendwie meinen Ausweis immer irgendwo hinhalten in eine Kamera oder brauche ich ein extra Gerät oder whatever? Und genau darum wird es im nächsten Talk gehen. Mit dem Titel, natürlich bin ich 18, Altersprüfungen im Netz aus Datenschutzperspektive. Unsere Speakerinnen bringen sehr viel Expertise zum Thema mit. Da ist einmal Aline Siller, sie ist technische Referentin bei der Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, kurz BFDI, schon mal gehört bestimmt so. Und Dr. Carsten Adrian, er ist juristischer Referent, ebenfalls bei der Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. Und beide sind im Referat 23. Und das Referat 23 ist zuständig für digitale Dienste und Messenger-Dienste. Bitte einen rauschenden Applaus für die beiden und viel Spaß beim folgenden Talk.
Danke. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr euch etwas über Altersprüfungen und Datenschutz anhören möchtet. Bevor wir aber starten, ein kurzer Disclaimer. Um den Talk sehen zu dürfen, musst du 42 Jahre alt sein. Gib hier bitte einmal dein Geburtsdatum ein, halt dein Gesicht in diese Kamera und eine Kopie vom Personalausweis, die brauchen wir auch noch. Ihr könnt sitzen bleiben, wir meinen das nicht ernst. Aber solche Anfragen könnten uns, wie auch gerade schon angekündigt, in Zukunft häufiger begegnen. Zum Beispiel in Australien. Da gibt es jetzt ein Gesetz, das die Social-Media-Nutzung für unter 16-Jährige verbietet. Und das bedeutet eben auch, es muss festgestellt werden, wer ist denn überhaupt schon 16, wer darf das schon? Schweden diskutiert gerade auch Social-Media-Altersgrenzen. Und auch in Deutschland gibt es Debatten und Forderungen darüber, wo sich Minderjährige im Netz aufhalten dürfen. Kurz, alle suchen nach der Lösung zur Altersprüfung oder eine Altersprüfung umzusetzen, auch auf EU-Ebene. Es gibt die ersten Prototypen, es gibt die ersten Systeme auf dem Markt, da gehe ich gleich noch ein bisschen ein. Der Startpunkt für viele war der Digital Services Act, kurz DSA. Neben vielen anderen Dingen steht da nämlich drin, Online-Dienste müssen sich Gedanken über Minderjährige auf ihren Plattformen machen. Und dann müssen sie entsprechend reagieren. Zum Beispiel dürfen Minderjährige keine profilbasierte Werbung mehr sehen. Altersprüfungen sind da eine Maßnahme, die genannt wird. Aber auf den DSA gehen wir später auch noch ein. Der DSA war dann auch der Startpunkt für uns. Wir wurden ja gerade schon so professionell angekündigt, deswegen kann ich das an der Stelle kurz halten. Ich bin Aline, mein Kollege Carsten ist hier und wir arbeiten für die BFDI. Wir haben uns im letzten Jahr sehr viel mit Altersprüfungen beschäftigt. Die zentrale Frage für uns war da natürlich Altersprüfung und Datenschutz. Wie geht das zusammen? Ob jetzt Online-Dienste das Alter ihrer Nutzenden prüfen können, wollen, müssen oder dürfen und wie es dabei um den Datenschutz steht, das ist eine Frage, die ist nicht einfach zu beantworten. Wir versuchen das jetzt aber in der halben Stunde trotzdem. Und wir nehmen euch mit. Wir setzen uns also gemeinsam die Datenschutzbrille auf und gehen so einen Prozess mal durch, wie man sich so ein Phänomen einmal anschaut. Der erste Punkt: Wie funktionieren Altersprüfungen im Netz überhaupt? Welche Methoden gibt es da? Was meinen wir überhaupt, wenn wir von Altersprüfungen sprechen? Dann schlagen wir ein paar Bücher auf, Gesetzestexte und Rechtsakte. Da bin ich sehr froh, dass Carsten hier ist. Und wir gucken uns an, was existiert denn überhaupt an Festlegungen und was existiert vielleicht auch gerade nicht. Ich kann an der Stelle schon mal einen kurzen Gastauftritt von der allseits beliebten Chatkontrolle anteasern. Und wenn wir das haben, dann überlegen wir uns, was für eine datenschutzpolitische Bedeutung das Thema Altersprüfung im Netz für uns hat. Starten wir also mit den Methoden. Es gibt da drei verschiedene Kategorien an Methoden, wie Online-Plattformen im Internet unser Alter prüfen können. Ich habe dir vielleicht gerade eben im Einführungs-Disclaimer schon kurz gesehen. Die erste davon ist die Altersangabe. Nutzende teilen ihr Alter also einfach selbstständig mit über so eine Checkbox oder Eingabe von dem Geburtsdatum. Es ist aber keine Prüfung, ob das tatsächlich stimmt. Wenn wir es jetzt ins Analoge übertragen, könnte man sagen, man geht irgendwo in einen Laden Schnaps kaufen und am Regal hängt ein Schild, Schnaps kaufen geht erst ab 18, aber beim Checkout guckt da keiner, ob man jetzt tatsächlich 18 ist oder nicht. Was bringt die Methode mit? Ich habe da mal so eine sträflich vereinfachte Darstellung gebastelt, die das Ganze hoffentlich etwas anschaulicher macht. Als erstes kann man sagen, die Methode ist mega datenschutzfreundlich. Die kommt ohne Verarbeitung aus. Datensparsamkeit top, 5 von 5. Brauchen wir nicht weiter drüber reden. Auch beim Zugang sieht es ganz gut aus, weil so ziemlich jede und jeder kann so eine Altersprüfung machen und eine Box anklicken. Der Zugang ist also großflächig gegeben. Der Haken dabei ist das Vertrauensniveau. Mit Vertrauensniveau meine ich jetzt hier, wie sehr kann der Dienst darauf vertrauen, dass das eben stimmt. Und jetzt mal Hand auf Herz, wer hat so eine Box schon mal angeklickt, obwohl er oder sie noch nicht 18 war? Ja, genau, das meine ich. Also das
danke
ist so
für die Ehrlichkeit.
Ja, danke für die Ehrlichkeit. Das ist so ein Punkt von, wenn ich 0 Sterne geben könnte, würde ich, aber ich habe die Skala mit 1 anfangen lassen, deswegen geht das leider nicht. Also, das heißt nicht, so eine Angabe ist komplett nutzlos. Das ist schon eine Barriere, die geschaffen wird und man stolpert jetzt nicht aus Versehen einfach über Dinge, die man nicht sehen sollte. Aber ja, wir haben es ja gerade gesehen. Kommen wir zur zweiten Methode. Das ist die Altersschätzung. Das Prinzip, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit fällt eine Person in eine bestimmte Altersspanne. Also hier zum Beispiel zu 97% ist man zwischen 35, 25 Jahren alt. Dazu werden verschiedene Daten ausgewertet. Das ist Gesicht und Stimme, Fotos, Videos, Aufnahmen. Oder aber auch das Nutzungs- und Interaktionsverhalten kann ausgewertet werden. Wer also vielleicht einmal zu häufig danach gegoogelt hat, ob man Bug Bounties in der Steuererklärung angeben muss, der ist wahrscheinlich über 18. Letztlich auch noch möglich sind Tests über Kenntnisse und Fähigkeiten, die man nur mit einem bestimmten Alter erreicht haben können sollte. Im analogen Raum, wenn wir jetzt beim Schnapsbeispiel bleiben, wäre das der kritische Blick der Kassiererin ins Gesicht, ob man genug Bartwuchs hat, um Schnaps zu kaufen. Auch wieder hier die sträflich vereinfachte Darstellung. Bei so vielen Methoden können wir natürlich nur schätzen, wie das so aussieht, aber wie es vermuten lässt, Datensparsamkeit eher nicht so gegeben. Häufig ist es so, bessere Schätzungen brauchen auch mehr Daten. Der Zugang ist verschieden. Das kommt jetzt so ein bisschen drauf an, welche Methode man wählt, aber gerade wenn es darum geht, Gesichter zu scannen, da kommt sehr häufig KI zum Einsatz und das bringt einen Blumenstrauß an Biases mit sich gegenüber nicht weißen Personen, gegenüber Personen, die sichtbare Anormalitäten haben und die von diesen Systemen dann eben falsch eingeschätzt werden. Das Alter wird einfach abgeleitet aus einem Merkmal und das Merkmal kann aus verschiedenen anderen Gründen auch nicht erfüllt sein. Das Vertrauensniveau ist auch nur geht so. Klar ist es besser als eine Altersangabe, aber wir reden hier immer noch über Wahrscheinlichkeiten und Fehlerquoten. Dazu haben wir eine Problematik um die Altersgrenzen herum, weil so eine Person mit 17 Jahren und 364 Tagen auf dem Buckel unterscheidet sich nicht großartig von sich selber einen Tag später. Was ist also, wenn ich ganz safe wissen will, die Person vor dem Rechner hat ein gewisses Alter erreicht? Dann bleibt die Altersverifikation übrig. Die funktioniert über eindeutige Identifikatoren oder verifizierte Identifikationsquellen. Identifikatoren können sein staatliche Dokumente, Ausweise, Führerschein, was einem da so einfällt. Und Quellen können sein einfach Institutionen, die mich als Person schon kennen und die für mich bürgen können und sagen, die Person kenne ich, die ist 18 mindestens. Das kann die Bank sein, Krankenkassen, Schulen, Ärzte, da ist vieles denkbar. Analog wäre das jetzt. Jetzt müssen wir den Ausweis an der Kasse zeigen, um unseren Schnaps zu kaufen. Wir brauchen dabei relativ wenige Daten, insbesondere unser Personalausweis hier in Deutschland mit der ePerso-Funktion ist ziemlich datensparsam unterwegs. Aber gerade wenn es jetzt heißt, es sind wenige Daten, die verfügbar sind, sind das besonders kritische Daten, weil diese Daten können uns eindeutig identifizieren. Der Zugang ist auch vielleicht nicht so wie gedacht, eher so geht so. Unser Ausweis, den gibt es ab 16, die E-Ausweisfunktion auch, und es gibt viele andere Gründe, weswegen man kein gültiges Dokument hat oder Zugang zu so einer Quelle, die bei dem System auch mitmacht. Sehr schön, wenn ich mein Alter über meinen Arzt oder meine Ärztin bestätigen kann, aber meine Praxis, die ist nicht an das System angebunden. Dafür aber Vertrauensniveau ist eigentlich gut, besser geht's kaum. Das ist natürlich immer noch nicht 100%, aber im Rahmen der Möglichkeiten, die wir im Digitalen haben, geht es nicht besser. Gut, wir wissen jetzt, was liegt in unserem Werkzeugkasten, und wenn wir jetzt sagen, wir sind eine Online-Plattform, wir sind vielleicht ein Social-Media-Anbieter oder eine Porno-Plattform oder vielleicht eine Nachhilfe-App, welche von diesen Methoden nehme ich denn jetzt? Ich mache euch jetzt mit einem Satz bekannt, den werdet ihr auch gleich noch öfter hören. Das ist der hier, es kommt drauf an. Es gibt verschiedene Vor- und Nachteile bei den verschiedenen Methoden. Wie wichtig ist mir als Online-Plattform auch das Vertrauensniveau? Wie sehr muss ich darauf vertrauen, dass diese Angabe stimmt? Und wie gut kann ich die Schwierigkeiten adressieren, die so eine Methode mit sich bringt? Und an der Stelle muss ich jetzt einmal kurz stoppen. Wir bekommen nämlich ein Jurassic Park-Problem. Wir haben uns jetzt relativ lange damit beschäftigt, wie wir Altersprüfungen machen. Wir haben uns noch gar nicht gefragt, ob wir das überhaupt tun sollten. Und dafür müssen wir uns fragen, dürfen wir das überhaupt? Und an der Stelle gebe ich einmal für ein paar Legal Instructions an Carsten ab.
Ja, vielen Dank für diese wunderbare Überleitung, wie ein Jurist sich wahrscheinlich nicht schöner wünschen kann. Es kommt drauf an. Naja, wollen wir trotzdem noch ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringen und mal schauen, worauf kommt es an, und uns der Frage zuwenden, wann können Dienste Altersprüfungen einsetzen, wann müssen sie es vielleicht auch, und umgekehrt natürlich auch, in welchen Fällen können Behörden Altersprüfungen von diesen Diensten fordern. Wenn wir diese Hürde genommen haben, ist immer noch die Frage, wie werden sie dann implementiert und umgesetzt. Ja, im Ausgangspunkt führt der Einsatz einer Altersprüfung eigentlich zwingend zu einer Verarbeitung personenbezogener Daten, denn wir haben es an den Ausführungen von Aline schon erahnen können, ich brauche ja immer eine Rückkopplung zu der betroffenen Person, wenn ich deren Alter prüfen will. Und wenn personenbezogene Daten verarbeitet werden, dann findet die Datenschutzgrundverordnung, die DSGVO, Anwendung, und wir Datenschützer treten auf den Plan und ermahnen, Achtung, es gibt ein Verbot der Verarbeitung personenbezogener Daten, sofern nicht eine Ausnahme davon greift. Und im Ausgangspunkt kann man sich da immer den Artikel 6 DSGVO anschauen. Zu Besonderheiten bei sensiblen Daten kommen wir später. Schauen wir uns erstmal jetzt den Standardfall sozusagen an. Und bei Altersprüfungen sicherlich besonders wichtig ist, gibt es Rechtsakte, die vorschreiben, dass Altersprüfungen eingesetzt werden können, denn wenn es rechtliche Verpflichtungen gibt, sagt das Datenschutzrecht natürlich auch nicht, dass die Datenverarbeitungen, die dafür erforderlich sind, zur Umsetzung nicht gemacht werden dürfen. Ganz im Gegenteil, dann greift eine Ausnahme. Daneben gibt es aber auch noch andere Ausnahmen in Artikel 6, die wir uns dann mal auf Altersprüfungen in angewandt anschauen werden. Zunächst einmal zu rechtlichen Verpflichtungen. Man könnte auf die Idee kommen, dass die DSGVO schon selbst eine Verpflichtung vorsieht, denn sie sagt an verschiedenen Stellen, dass Verantwortliche berücksichtigen müssen, wenn Daten von Kindern verarbeitet werden, etwa bei der Frage der Information oder der Zulässigkeit der Datenverarbeitung. Eine Pflicht kann man daraus aber nicht ableiten, das wäre nicht konkret genug, oder es gibt keine konkrete Vorschrift, die sagt, ja, man muss eine Altersprüfung machen. Das heißt, aus der DSGVO können wir keine Pflicht ableiten, und schauen mal in den eingangs ja auch oder auch in der öffentlichen Debatte viel besprochenen DSA in dem Zusammenhang. Aline hat es schon ein bisschen angedeutet. Der sagt in Artikel 28.1, dass Online-Plattformen, das sind grundsätzlich erstmal Hosting-Dienste, also Social Media, Video-Sharing-Plattformen und viele andere Dienste, dass die verpflichtet sind, verhältnismäßige Maßnahmen zum Schutz von Kindern zu implementieren. Könnte man jetzt hier auf die Idee kommen, dass da auch die Verpflichtung einer Altersprüfung drunter fällt? Allerdings sagt Absatz 3 des Artikel 28 sofort, aus dieser Pflicht entsteht keine Verpflichtung, zusätzliche Daten für die Altersprüfung zu verarbeiten. Das heißt, das Gesetz nimmt schon den Wind aus den Segeln und sagt, nein, hier besteht keine gesetzliche Verpflichtung. Wenn man dann ein paar Artikel weiterschaut, kommt man noch auf den Artikel 35, der sieht so für VLOBs, also sehr große Online-Plattformen bei hohem Risiko, nochmal ein paar Maßnahmen konkret vor, die zur Risikominimierung eingesetzt werden können und nennt da auch konkret die Altersprüfung, aber eben nicht als Pflicht, sondern als eine mögliche Maßnahme, die eingesetzt werden kann, wenn sie verhältnismäßig ist. Das heißt, auch der DSA kennt keine rechtliche Verpflichtung. Ja, kommen wir zum Entwurf der Verordnung zur Eindämmung von Child Sexual Abuse in digitalen Diensten, firmiert unter dem Namen Chatkontrolle und ist womöglich einigen hier aus etwas anderen Zusammenhängen bekannt, enthielt aber auch im ursprünglichen Entwurf der Kommission tatsächlich Pflichten zur Altersprüfung, nämlich einmal für Telekommunikationsdienste, darunter fallen auch Messenger, die allseits bekannten, oder Videokonferenzsysteme. Und die sollten jetzt bei einem hohen Risiko für Kinder verpflichtet sein, Altersprüfungen einzusetzen. Ganz allgemein sollen App-Stores verpflichtet werden, Altersprüfungen vorzuschalten. Der Gegenentwurf oder der aufgeweichte Entwurf des Europäischen Parlaments hat tatsächlich beide Verpflichtungen gestrichen. Die Diskussionen sind hier weiter im Fluss. Wir sind sehr gespannt, was die nächste Ratspräsidentschaft macht und auch, wie die nächste Bundesregierung sich bei dem Thema verhalten wird. Wir bleiben im Loop und werden uns an den Diskussionen sicherlich beteiligen. Müssen aber hier ein Fragezeichen dahinter machen, weil das eben noch nicht absehbar ist, welche Verpflichtungen da auf uns zukommen. Tatsächliche Verpflichtungen gibt es aber im Jugendschutzbereich. Und ich will euch jetzt mit den Hieroglyphen ja auch nicht allein lassen, also AVMSD, dahinter verbirgt sich die Richtlinie für audiovisuelle Mediendienste, das ist EU-Recht, was aber erst in den Mitgliedstaaten umgesetzt werden muss. In Deutschland ist das passiert mit dem Jugendschutzgesetz und den Jugendmedienstaatsverträgen auf Länderebene. Und letztere enthalten eine Norm, die sagt, dass jugendgefährdende Inhalte nur in geschlossenen Benutzergruppen bereitgestellt werden müssen. Jugendgefährdende Inhalte sind aber tatsächlich tendenziell eher Ü18-Inhalte, Gewalt, Pornografie, so etwas. Und dass das nur in geschlossenen Benutzergruppen möglich ist, da hat der BGH in einer 15 Jahre alten Rechtsprechung gesagt, das geht nur mit einer echten Altersverifikation. Mittlerweile gehen die Landesmedienanstalten auch dahin über und lassen Systeme der Altersschätzung hier zu. Ja, über Sinn oder Unsinn dieser gesetzlichen Forderung wollen wir uns jetzt hier nicht auslassen. Das wird vielleicht noch im Laufe des Vortrags etwas klarer. Jedenfalls besteht die Pflicht und wird auch so als solche von den Landesmedienanstalten durchgesetzt. Eine weitere Verpflicht können die Glücksspielstaatsverträge der Länder. Fordern tatsächlich für die Teilnahme an Online-Glücksspielen eine Altersverifikation, darüber hinaus sogar eine echte Identifizierung. Und der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass natürlich wie im analogen Raum auch im Digitalen sichergestellt werden muss, dass Kinder keinen Zugang zu Alkohol, grundsätzlich überhaupt zulässigen Waffen etc. haben. Ja, wenn wir uns diese Folie nochmal anschauen, sehen wir, es gibt Pflichten zu Altersprüfungen, allerdings wirklich nur in Randfällen, jugendgefährdender Inhalte, gefährlicher Glücksspiele etc. Und der öffentliche Ruf nach Altersprüfung geht dann wohl doch an der aktuell bestehenden Rechtslage in Europa sehr stark vorbei. Und gerade das zum DSA Gesagten zeigte, dass der Gesetzgeber da auch sehr sensibel war und diese Pflicht eben sofort oder klargestellt hat, dass es diese Pflicht nicht gibt. Deswegen schauen wir uns nochmal die anderen Tatbestände an, die der Artikel 6 so hat, angefangen mit der Einwilligung. Eine Einwilligung von Kindern ist unzulässig, bedürfte der Genehmigung der Erziehungsberechtigten, sodass ich in eine Altersprüfung wohl kaum einwilligen kann, weil ich da ja erst rausfinden will, ob es sich bei der betroffenen Person um ein Kind handelt oder nicht, sodass die Einwilligung rausfällt. Was in Betracht kommt, ist, dass Behörden für ihre öffentliche Aufgabenwahrnehmung Altersprüfung durchführen. Auch dann greift eine Ausnahme vom Verarbeitungsverbot uns. Und wir sind immerhin für die gesamten Bundesbehörden zuständig. Ist aber kein Fall bekannt, wo das mal passiert wäre oder notwendig geworden wäre. Was eher in Betracht kommt, ist, dass ein Verantwortlicher einen Vertrag mit Nutzenden schließen möchte und dann könnte die Altersprüfung so als vorvertragliche Maßnahme gesehen werden, dass man eben schaut, ist die nutzende Person überhaupt geschäftsfähig, hat sie ein Mindestalter, was ich für den Vertrag voraussetze, etc. Auch in Betracht kommt, dass der Verantwortliche, das gilt jetzt nur für Private, nicht für Behörden, sich auf ein berechtigtes Interesse beruft, das ist so ein bisschen der Allgemeinplatz dieser Ausnahmen. Ein berechtigtes Interesse für eine Altersprüfung könnte sein, dass ich Kinder auf meinen Plattformen vor welchen Risiken auch immer schützen will, dass ich bei meinen Datenverarbeitungen berücksichtigen will, ob es sich um Kinder handelt, oder eben, dass ich für eine andere Datenverarbeitung eine Einwilligung haben möchte, zum Beispiel für die Profilbildung zu Werbezwecken und dafür vorgeschaltet eine Altersprüfung machen möchte. Man kann jetzt nicht folgern, dass, wenn eine dieser drei Tatbestände greift, man sofort hingehen kann und eine Altersprüfung einsetzen kann, sondern, und jetzt muss ich dann doch nochmal auf den Satz rekurrieren, mit dem ich eingeleitet wurde, es kommt eben drauf an. Und worauf es ankommt, wollen wir uns auf den nächsten Folien anschauen. Erstmal muss man bei Maßnahmen, die Kinder betreffen, das Kindeswohl vorrangig berücksichtigen. Das sagt Artikel 3 der UN-Kinderrechtskonvention und ist für Altersprüfungen unzweifelhaft der Fall. Die betreffen Kinder. Was das Kindeswohl jetzt eigentlich bedeutet im digitalen Umfeld, damit hat sich die UN im Jahr 2021 in einem General Comment mal auseinandergesetzt und festgestellt, das überrascht jetzt erstmal nicht, Kindeswohl hat eine Schutzdimension. Also Kinder müssen im Digitalen vor schädlichen, beeinträchtigenden Inhalten, vor Fake News, vor Gewalt, vor Grooming, das ist die Kontaktanbahnung Minderjähriger, geschützt werden, aber eben auch in Eingriffe ihrer Privatsphäre und ihrem Datenschutzrecht. Nicht minder wichtig, und auch das hat die UN klargestellt, gibt es aber eine Gewährleistungsfunktion, die darin liegt, dass Kinder Teilhabe am gesellschaftlichen Leben im digitalen Raum haben müssen und dass sie auch die Möglichkeit bekommen müssen, befähigt zu werden, sich im Digitalen zu bewegen. Und zu guter Letzt muss ihnen natürlich auch die Wahrnehmung anderer Freiheitsgrundrechte in einem angemessenen Verhältnis gewährleistet werden. Zu denken ist hier etwa an die Meinungsfreiheit oder die Versammlungsfreiheit. Und das muss man jetzt als Dienstanbieter im Blick halten, wenn man sich die Frage stellt, kann ich eine Altersprüfung einsetzen, oder auch als Behörde insbesondere, wenn ich eine solche fordere. Man muss eine Abwägung der widerstreitenden Interessen durchführen, unjuristisch gesprochen. Ich muss einfach Pro- und Kontra-Altersprüfung gegeneinander abwägen. Und da muss man erstmal auf der Pro-Seite fragen, naja, wofür setze ich die ein? Meistens, um ein spezifisches Risiko zu minimieren. Für die Abwägung muss ich das aber auch erstmal wirklich definieren. Also ich muss wissen, was will ich überhaupt mit der Altersprüfung schützen oder wofür will ich die einsetzen. Und erst dann kann ich die Abwägung auch tatsächlich machen. Auch in Betracht kommt, dass man einen besonders geschützten Raum für Kinder schaffen will. Zu denken ist etwa an ein Social-Media-Angebot, wo wirklich nur Kinder sich aufhalten und austauschen sollen. Schauen wir mal in der Kurzübersicht, was so gegen Altersprüfungen sprechen könnte. Erstmal ist eine Altersprüfung regelmäßig sehr, sehr grundrechtsintensiv, weil sie zu einem vollständigen Ausschluss von Teilhabe führt für diejenigen, die die Altersgrenze nicht erreichen oder die die Altersprüfung eben nicht bestehen können, wegen Biases, irgendetwas, oder weil sie keine Ausweisdokumente haben oder auch nicht wollen, weil sie diese Eingriffe in ihre Grundrechte nicht haben wollen. Das führt zu Chilling-Effekts. Dahinter verbirgt sich, dass Nutzende eben ihre Freiheitsgrundrechte nicht mehr so wahrnehmen, wenn man überall Kontrollen vorgeschaltet hat. Denn klar ist, die Alterskontrolle führt in einen Eingriff in das Datenschutzrecht und womöglich auch die Privatsphäre und führt zu einem tatsächlichen oder gefühlten Überwachungsdruck. Also ganz einfach, wenn ich jetzt vorm Rechner sitze und ständig meinen Perso an ein Lesegerät halten muss oder mein Gesicht in eine Kamera halten muss, um irgendwelche Funktionen oder Inhalte abzurufen, naja, habe ich das Gefühl, Big Brother is watching you, und so frei bewege ich mich dann wahrscheinlich nicht mehr im Netz, wie ich das ohne Prüfung tun würde. Nicht zu unterschätzen ist auch die Missbrauchsgefahr. Also einmal ganz stumpf, wenn wir auf die linke Seite gucken, wenn ich einen geschützten Raum schaffe, bietet der natürlich für potenzielle Übeltäter erst recht eine Angriffsfläche. Also man muss dann schon schauen, dass dieser Raum dann auch hinreichend sicher gestaltet wird. Eine Missbrauchsgefahr besteht aber auch durch die Altersprüfdienste selber, denn alleine die Information, wie häufig ich so eine Altersprüfung mache, gibt ja Ausschluss über das Medienkonsumverhalten. Und das ist durchaus eine interessante Information für staatliche Akteure, seien es Jugendämter, Krankenkassen, Schulen oder auch für Private zur besseren Personalisierung. Und da muss man eben aufpassen, dass die Daten, die daraus gewonnen werden, nicht zweckentfremdet werden. Zu guter Letzt, Altersprüfungen sind häufig relativ leicht zu umgehen. Also in jedem zweiten Podcast wird irgendwie ein VPN beworben. Und jedenfalls bei Diensten, die weltweit angeboten werden, kann ich mir dann halt ein Land aussuchen, wo keine Altersprüfung vorgeschrieben ist, gehe darüber im Internet und schon habe ich die Altersprüfung umgangen. Sicherlich gibt es dann auch noch andere Umgehungsmöglichkeiten. Als Jurist lasse ich es mal bei der, die ich, glaube ich, auch noch hinkriegen würde. Ja, und diese Übersicht jetzt zeigt nicht nur quantitativ, links haben wir zwei Punkte, rechts einige, sondern auch, wenn man sich inhaltlich anschaut, wie intensiv eine Altersprüfung in Grundrechte eingreift, dass sie am Ende des Tages in wenigen Fällen wohl verhältnismäßig sein dürfte, insbesondere wenn es nicht um gefährdende, tatsächlich gefährdende Inhalte geht. Und bei dieser Abwägung muss auch berücksichtigt werden und es ist vielleicht auch deswegen umso wichtiger zu schauen als Dienst, welche anderen Mittel habe ich denn, die womöglich gleich geeignet oder besser geeignet sind und milder sind, das heißt weniger stark in Grundrechte eingreifen. Und uns als Datenschutzbehörden ist hier besonders wichtig, Safety and Privacy by Design and Default. Also ich kann als Dienst meinen versuchen, den Dienst möglichst kindersicher im Ursprung zu generieren. Also ich kann private Profile machen, eine Vernetzung nur über den analogen Raum machen. Ich kann auf Personalisierung zu Personalisierung der Inhalte oder Werbung im Ausgangspunkt verzichten. All das ist jetzt auch keine Blaupause und wenn man das alles umsetzt, ist ein Dienst sicher. Hier kommt sicherlich jeweils sehr konkret darauf an, wie der Dienst selber gestaltet ist, aber wir glauben, dass alleine durch solche Maßnahmen, die zwar ökonomische Eingriffe darstellen dürften, aber dann doch ein Kinderschutz deutlich verbessert werden kann und vielleicht hier auch da andere gesellschaftlich positive Wirkungen entfalten könnte, wenn das konsequenter umgesetzt wird. Daneben gibt es einen ganzen Strauß möglicher anderer Maßnahmen, Content Moderation, Meldeverfahren, ich will sie jetzt gar nicht alle aufzählen. Nicht weniger wichtig als die Maßnahmen, die die Dienste selbst ergreifen können, sind aber auch gesellschaftlich-politische Maßnahmen, die eigentlich jeden treffen. Man muss mit den Kindern zusammenschauen, was treiben die da im Internet und sie da erlernen, sich selber im digitalen Raum selbstbewusst zu bewegen. Man muss sie sensibilisieren vor den Gefahren, die bestehen. Und nicht zuletzt können Beratungsstellen auch helfen. Das sind sicherlich aufwendige Dinge, wenn eben Aufsichtspersonen hier deutlich mehr Arbeit reinstecken müssen. Aber dadurch kann ein Kinderschutz deutlich verbessert werden. Naja, wenn man jetzt trotz meiner Ausführungen die Hürde genommen hat und sagt, ein Risiko kann nicht anders minimiert werden als durch eine Altersprüfung, dann kommen wir immer noch zu der Frage, wie passiert das? Und wir wären keine Aufsichtsbehörde, wenn wir nicht kurz sagen, es gibt allgemeine Anforderungen der DSGVO, die müssen eingehalten werden. Wir haben jetzt mal plakativ ein paar an die Wand geworfen. Darauf will ich jetzt in Anbetracht der Zeit nicht näher eingehen. Zwei Normen aber dann doch einmal rausgreifen, die schon ein Problem darstellen können. Ich hatte es eingangs gesagt, wenn wir sensible Daten betroffen haben, das sind Daten, die Aufschluss über die religiöse, sexuelle oder politische Gesinnung geben oder über den Gesundheitszustand betroffener Personen, dann kann ich nicht mehr allein in den Artikel 6 schauen, sondern muss mir Artikel 9 anschauen und der sieht deutlich engere Grenzen dieser Ausnahmen vom Verarbeitungsverbot vor. Und da kann eigentlich für die Dienste nur noch eine gesetzliche Grundlage helfen. Aber selbst die vorgenannten rechtlichen Verpflichtungen für jugendgefährdende Inhalte, die sagen ja noch lange nicht, dass dafür auch sensible Daten verarbeitet werden dürfen. Deswegen ist uns keine Rechtsgrundlage bekannt, die das rechtfertigen würde. Das kann jetzt insbesondere für Dienste ein Problem sein, die zum Beispiel das gesamte Surfverhalten auswerten wollen, um eine Altersprüfung zu machen. Denn die kommen ja eigentlich zwingend mit solchen sensiblen Daten in Kontakt und hier dürfte es schlicht an einer Rechtsgrundlage fehlen. Ein ähnliches Problem haben wir bei Artikel 22. Man kennt das eher so aus dem Bonitätsscoring, Schufa-Bereich. Der verbietet grundsätzlich ausschließlich auf automatisierten Verarbeitungen beruhende Entscheidungen, die die betroffene Person rechtlich betreffen. Heißt, ein System, was etwa durch eine KI oder ähnliches ohne menschliche Rückkopplung entscheidet, ob man einen Dienst nutzen kann oder nicht, wäre im Grundsatz unzulässig und auch hier gibt es keine rechtliche Grundlage, die das rechtfertigen würde. Ja, zum Schluss meines Teils möchte ich noch einmal auf die Verhältnismäßigkeit eingehen, denn auch hier die Umsetzung muss verhältnismäßig sein. Wichtig wäre, soweit das ökonomisch vertretbar ist, dass Dienste jedenfalls, wenn sie Altersprüfung einsetzen, unterschiedliche Systeme einsetzen, also etwa Personen, die kein staatliches Ausweisdokument haben oder das nicht vorzeigen möchten, die Möglichkeit zu geben, sich über einen Gesichtsscan zu prüfen oder eben andersrum. Dadurch nimmt man Biases, dadurch nimmt man auch ein Stück weit den Überwachungsdruck, der mit den Systemen einhergeht. Ganz wichtig ist auch, grundsätzlich sollten Altersprüfungen nicht als absolute Zugangsbarriere gesehen werden, sondern immer eben spezifisch für die Funktionen oder Inhalte, die auch tatsächlich ein Risiko bergen. Und im Übrigen bräuchte es eben auch keine Altersprüfung, sodass ein Einsatz da auch unverhältnismäßig wäre. Ja, und auch bei der Frage der Verhältnismäßigkeit kommt jetzt wieder das Kindeswohl, das man vorrangig berücksichtigen muss. Und da können wir noch mal einen kurzen Blick in den General Comment der UN schauen, denn die hat hier einige Sachverhalte definiert, die für Kinder besonders gefährlich sind, auch für die Auswirkungen des gesamten Lebens. Das ist also Dienste, die mit einer eindeutigen Identifizierung einhergehen, mit Profilbildung, Tracking oder eine dienstübergreifende Verknüpfung. Und hier sind wir der Ansicht, dass Altersprüfungen, die das zur Folge haben, grundsätzlich unzulässig sein sollten. In diesem Zusammenhang definiert das deutsche Recht auch, dass Daten, die aus Altersprüfungen gewonnen wurden, nicht zu kommerziellen Zwecken verarbeitet werden dürfen. Und damit gebe ich jetzt gerne für die datenschutzpolitische Bedeutung und ein kurzes Fazit nochmal meine Kollegin ab.
Danke.
Oh. Na gut, ich beende die Präsentation. Nee. Kommen wir weiter. Also, ich fasse kurz zusammen. Altersprüfungen sind rein rechtlich nicht mal ebenso eingesetzt und es kommt auf verschiedenste Dinge an, die man in so eine juristische Waagschale legt und dann eben abwiegt. Und so eine Abwägung ist nicht unbedingt einfach zu bestehen. Neben den rechtlichen Aspekten gibt es aber auch gesellschaftliche und politische Aspekte und wir sollten uns da fragen, welche Auswirkungen hat es, wenn unser Netz immer mehr Altersprüfungen hat, wenn immer mehr Dienste Altersprüfungen von uns fordern? Und wie sieht das Internet von morgen dann damit aus? Was uns dabei wichtig ist, ist, dass es keine Diskussion von Kinderschutz gegen Datenschutz, sondern das ist eine Diskussion über Risiken, über die Risiken, die im Internet für uns und vor allem für Kinder eben existieren und die Risiken, die Altersprüfungen mit sich bringen. Dabei kommt neben den rechtlichen Schwierigkeiten auch Folgendes zum Tragen, dass ein weitreichender Einsatz von Altersprüfungen für uns auch einen Paradigmenwechsel bedeutet. Zwar weg vom freien, offenen Internet, in dem wir uns halbwegs ungezwungen bewegen können und austauschen können, hin zu einem Internet mit Schranken und mit Barrieren. Und um die zu passieren, müssen wir uns ein Stück weit sichtbar machen. Dadurch verlieren wir immer mehr Möglichkeiten, anonym oder pseudonym auch zu surfen. Und in dem Versuch, Kinder zu schützen, laufen wir Gefahr, die Grundrechte von allen einzuschränken, inklusive Kindern. Der eben angesprochene Überwachungsdruck, auch wenn er nur gefühlt ist und gar nicht tatsächlich überwacht wird, der führt schon dazu, dass wir unser Verhalten im Internet anpassen. Das trifft marginalisierte Gruppen zuerst und Menschen, die mit belasteten Themen zu tun haben. Aber im Endeffekt verlieren wir alle Teilhabe am Netz. Und je häufiger wir diesen Schranken begegnen, desto häufiger gewöhnen wir uns quasi dran und sagen, das ist jetzt wohl das neue Normal. Im Fazit kann man sagen, Altersprüfungen sind kein Allheilmittel für Kinderschutz im Internet. Das hat der Vortrag jetzt hoffentlich deutlich gemacht. Der Umgang mit den Gefahren im Internet, der muss gelernt werden. Das passiert nicht, indem man Kinder einfach aussperrt und damit dann noch eine Reihe an Menschen, die vielleicht nicht minderjährig sind, aber einem System nicht entsprechen, die sperrt man dann gleich auch mit aus. Damit machen wir uns die Sache mit dem Kinderschutz im Netz auch einfach ein Stück weit zu einfach. Wir brauchen da gesellschaftliche Maßnahmen für Kinder, erziehungsberechtigte Lehrende oder auch als Gesellschaft allgemein, um Teilhabe und Befähigung zur Nutzung des Internets zu fördern und nicht einzuschränken. Das ist Arbeit, das ist nicht wenig Arbeit, aber die Alternative, die wir hier gerade diskutieren, ist eben überall Schranken davor zu machen und uns in der falschen Sicherheit zu wägen, dass dann nichts passiert. Was wir damit sagen wollen, ist, wir wollen eigentlich ja ungefährliche Dienste haben. Wir wollen Dienste ohne schädliche Algorithmendesigns, ohne übermäßige Datenverarbeitung, ohne Profilbildung, ohne invasives Werbetracking. Und wir wollen nicht keine Dienste für Kinder. Und an der Stelle sind Altersprüfungen der falsche Weg. Dankeschön.
Vielen, vielen Dank für diesen spannenden Talk. Eine Runde Applaus bitte nochmal. Bitte noch mal kurz sitzen bleiben. Wir haben nämlich noch Zeit tatsächlich für Fragen. Und da schaue ich mal in Richtung der Signal Angels. Gibt es da ein Signal für Fragen? Ansonsten, ja, könnt ihr euch auch einfach am Mikrofon anstellen. Und ich sehe schon dort an Nummer 4 und würde dann mal sagen, Frage frei.
Ja, hallo. Vor 2 Jahren auf der dezentralen Jahresendveranstaltung auf der HIP gab es einen Talk über, wie man Altersverifikation mit GNU-Taler umsetzen kann. Habt ihr euch mit solchen momentan vielleicht noch eher theoretischeren Konzepten auseinandergesetzt? Und wenn ja, seht ihr da vielleicht eine Möglichkeit, das dann auch so als Empfehlung auszusprechen?
Also als allererstes mal, Empfehlungen sind bei uns schwierig. Okay. Wir sind da ein bisschen im Behördenkontext gebunden und können da die Joker-Karte, wir sind da gar nicht zuständig, ziehen. Aber an sich, natürlich gucken wir uns sowas auch an und haben das auf dem Schirm als mögliche Alternativen, die eben existieren. Ja, okay. Tut mir leid.
Vielen Dank für die Frage. Und ich sehe, wir haben noch eine Frage aus dem Internet. Liebe Signal Angels.
Ja. Das Internet, als allererstes, das Internet hat vorhin angemerkt, dass Carsten eine sehr angenehme Stimme hat und man ihm sehr gerne zuhört. Ja, die Frage, die hier aus dem Internet kam, ist, reicht es für die Dienste nicht, wenn nur gespeichert wird, ob eine Person über 18 ist, anstatt das ganze Geburtsdatum zu spannen? Für was brauchen, wollen oder müssen diese Dienste die ganzen Informationen speichern?
Das ist eine sehr gute Frage. Das ist jetzt etwas, das haben wir aus dem Talk ein bisschen ausgeklammert, aber natürlich ist es auch wichtig, wie gehe ich denn überhaupt mit dem Datum um, was ich dann bekomme, wenn ich so eine Altersprüfung mache. Das ist auch bei der Altersangabe schon der Fall. Und auch da, ne, Privacy by Design and Default, Datensparsamkeit, natürlich würde es aus unserer Perspektive vollkommen reichen, nur zu speichern, die Person hat Zugang oder die Person hat keinen Zugang. Ganz egal, wie das jetzt ist, wie genau das Geburtsdatum ist. Und so ein bisschen wird es immer erklärt damit, dass eben, wenn Leute jetzt noch nicht 18 sind oder eine Grenze noch nicht erreicht haben, dass man dann ja theoretisch so jeden Tag mal nachfragen müsste, hey, bist du jetzt 18 und bist du jetzt 18 und bist du jetzt 18? Und dass dann das Datum gespeichert wird, um zu sagen, okay, ab folgendem Punkt hat die Person Zugang und so weiter. Aber klar, natürlich, an sich reicht die Information, die Person hat Zugang oder die Person hat keinen Zugang für ja, eine eigentliche Altersprüfung.
Häufig wird ja in dem Zusammenhang eben auch die Idee zirkuliert, dass jetzt deutlich mehr Altersprüfungen eingesetzt werden sollen, also 12, 13, 15, 16 Jahre, was auch immer. Und dass, wenn man dann natürlich viel häufiger für viel mehr Funktionen das Alter prüfen müsste, wird natürlich schon dann auf Seiten der Dienste klar, wie alt ist jemand, wenn die Grenzen immer geringer werden.
Genau. Es kommt dann eben darauf an, wie verarbeitet man dieses Datum weiter, beziehungsweise hoffentlich ja nicht.
Ja, und damit sage ich nochmal vielen, vielen Dank für diesen spannenden Talk. Und ich würde sagen, einen Applaus geben wir noch aus, oder?
Danke.